Dann lasst mich auch noch kurz beten, bevor ich anfange. Das ist mir einfach immer wichtig zu bitten, dass Gottes Geist mir hilft und euch hilft. Vater, und so legen wir dir diese Zeit jetzt hin und beten, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist, zu mir jetzt zu reden und zu jedem Einzelnen, der jetzt zuhört. Und dass du das einfach sprichst zu uns, was dir wichtig ist. Amen. Ja, ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet. Das ist eine Stelle aus dem Hebräerbrief, Hebräer 10, Vers 34, da steht das. Und irgendwie hat mich dieser Vers in den letzten Wochen beschäftigt. Immer wieder kam der mir in den Sinn und hat mich begleitet. Und ich habe öfter zu meiner Frau gesagt, dieser Vers, der kommt mir. Und als ich dann überlegt habe, worüber ich predigen sollte, dachte ich ja, über diesen Vers musst du predigen. Es war für mich ehrlich gesagt eine riesige Herausforderung, weil das jetzt nicht unbedingt so ein Vers ist, worüber man sonntags predigt. Ja. Aber ich habe dann gebetet, habe gesagt, Herr, gib mir doch was anderes, und mir kam nichts anderes. Und da habe ich mich dieser Herausforderung gestellt und habe gedacht, gut, ich werde mal hören und möchte euch jetzt einfach weitergeben, was mir wichtig ist. Zu dieser Stelle. Ich denke einfach, es ist wichtig für uns, dass wir uns auch mit Stellen auseinandersetzen, die schwierig sind und die über Verfolgung reden, weil davon gibt es viele Stellen im Neuen Testament. Da gibt es nicht nur diese eine, sondern sehr, sehr viele Stellen, wo Jesus auch darüber redet und die Apostel darüber reden. Und es ist manchmal nicht einfach, in diese Dinge reinzuschauen. Die machen uns Angst. Wenn wir sowas lesen, oh wei, ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet. Das möchte man nicht hören so gerne, auch als Schwabe vielleicht nicht, denkt man gleich an sein Häusler, an sein Auto. Aber es ist nun mal eine Stelle in Gottes Wort und man braucht ein bisschen Mut, man braucht ein bisschen Unverfrorenheit gegen sich selbst, vielleicht auch an der Stelle so, was die Juden Chutzpah nennen, um da reinzuschauen, ja, in diese Dinge. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass das auch unseren Blick ausrichten kann, dass man da vielleicht Prioritäten überdenkt und sagt, ja, wie haben die ersten Christen gelebt? Wie leben vielleicht Christen, andere Christen heute? Was bedeutet das für mich? Von daher, diese Predigt ist vielleicht nicht sowas, wo ihr hinterher sagt, aha, jetzt weiß ich, ich muss jetzt morgen A und B und C umsetzen. Es ist mehr eine Predigt, wo ich denke, es ist was, womit man sich auseinandersetzen soll, mit seinem eigenen Herzen, mit Dingen, die vielleicht auch in der Zukunft für uns liegen. Okay, dann lasst uns doch diese Stelle anschauen. Ihr kennt ja vielleicht diesen Spruch, beim Geld hört die Freundschaft auf. Ja. Und ich denke, es ist wichtig zu sehen, nein, die Freundschaft mit Jesus darf dann nicht aufhören, wenn es ums Geld geht. Und das ist jetzt das Ultimative, was die damals erlebt haben, dem Raub ihrer Güter. Das ist mein erster Punkt. Ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet. Was heißt das eigentlich? Also wenn man das in diese Stelle genau anguckt im Hebräerbrief 10,34, dann steht da rauben oder wegnehmen von dem, was uns gehört. Von dem, was ihnen gehört hat. Besitz und Vermögen. Das haben sie angenommen, hingenommen, erduldet, ertragen. Die Frage ist, was wurde weggenommen? Also die Stelle legt nahe, das war ihr Hab und Gut. Ja. Das Wort sagt Vermögen, Eigentum. Hab und Gut kann heißen, ihre Häuser, ihre Äcker, den sonstigen Besitz. Heute würde man vielleicht sogar noch sagen, das Auto, vielleicht die Arbeit, ja, der Urlaub, die Krankenversicherung, die Rente. Man muss vielleicht so sagen, die Lebensgrundlage wurde ihnen ganz oder teilweise weggenommen. Warum? Warum wurde ihnen das weggenommen? Warum wurde ihnen das geraubt? Offenbar aus dem Grund, weil sie Christen waren. Nicht, weil ihnen irgendjemand was gestohlen hatte, ja? Sondern hier geht es darum, ihnen wurde es weggenommen, weil sie Christen waren. Um ihres Glaubens willen haben sie diesen Besitz eingebüßt, weil sie Nachfolger von Jesus waren und dabei geblieben sind. Also es kam zu dem Punkt, wo es darum ging, für sie, gebe ich das auf, lasse ich mir das wegnehmen oder falle ich vom Glauben ab, sage ich mal so. Ja. Und interessant ist, dass das ja in den ersten Jahrhunderten generell eine Situation war, wo Christen unter Druck waren. Und es ist wichtig für uns zu wissen, das ist nicht immer so eine ganz klare Sache gewesen. Da ging es nicht immer gleich um Leben und Tod. Da ging es auch nicht immer gleich nur um die Frage, glaubst du jetzt an Jesus oder nicht? Ja, so stellen wir uns das manchmal vor. Aber im Römischen Reich war das oft ganz anders. Ja, da war das mehr so eine Frage von Loyalität zum Staat. Jetzt seid ihr vielleicht ganz erstaunt, aber die Staatsgötter, die römischen Staatsgötter, das waren Staatsgötter. Die waren verbunden mit dem römischen Staat. Ja. Jupiter und wie sie alle heißen. Und der Staat hat sozusagen eine Anerkennung der Götter gefordert, inklusive des göttlichen Kaisers. Ja. Und das war sozusagen eine Loyalitätsbekundung zum Staat. Und dann hieß es manchmal, zeig deine Loyalität, indem du ein kleines Weihrauchopfer bringst. Was du in deinem Kämmerchen glaubst, interessiert uns nicht. Opfere jetzt hier und dann kannst du nach Hause gehen, wir schreiben, du bist loyal. Und was ihr dann daheim macht, also ehrlich, es glaubt doch von uns sowieso auch keiner an diese komischen Götter. Also das, ja, das bleibt hier unter uns. Jetzt schmeiß deinen Weihrauch da rein, dann schreibe ich das auf und du kannst nach Hause gehen und kannst Christ sein. Wisst ihr? Und das war das, was die Christen gesagt haben, nee, das können wir nicht. Und dann ging das sogar noch weiter. Manche Beamte, das kann man in den Protokollen von damals lesen, die haben sogar gesagt, pass auf, dann machen wir es so, du gibst mir ein bisschen Geld, dann schreibe ich auf, du hast geopfert und dann ist alles gut. Du brauchst gar nicht opfern, dann ist dein Gewissen nicht belastet. Ich schreibe einfach auf, du hast geopfert und dann gehst du nach Hause. Und selbst das haben die Christen gesagt, das machen wir nicht. Also ihr seht, der Feind hat die Schwelle niedrig gemacht, nicht hoch. Dieses Angebot zum Kompromiss war niedrig, nicht schwierig. Ja? Und an dieser Stelle haben die Christen gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir haben nur einen Herrn und dieser Kyrios, dieser Herr, dieser König, das ist Jesus. Und da haben die römischen Beamten gesagt, also wenn ihr so stur seid und nicht mal das kleine Opfer bringen könnt, dann müsst ihr ja konspirativ sein, dann müsst ihr ja böse sein, dann müsst ihr ja Rebellen sein. Also nur das als kleiner Ausflug zu dem Ganzen. Die Christen haben das eben nicht gemacht und haben hier diese Christen im Hebräerbrief, was ist mit ihnen geschehen? Sie haben ihr Hab und Gut verloren. Ja, grundsätzlich habe ich mir mal Gedanken gemacht, man kann ja dieses Hab und Gut als Christ auf verschiedene Art und Weisen verlieren. Zum Beispiel auch im Rahmen, also ich habe 5 Punkte. Der erste Punkt wäre zum Beispiel im Rahmen einer selbstgewählten Flucht. Ja? Christen durch alle Jahrhunderte sind immer wieder auch geflohen. Ja, die Hugenotten sind aus Frankreich nach Deutschland geflohen. Zum Beispiel, die haben ihr Hab und Gut zurückgelassen. Und so haben immer wieder Christen ihr Hab und Gut zurückgelassen und sind geflohen. Und Jesus selber sagt, wir dürfen das. Und er fordert sogar dazu auf in Matthäus 10, 23, wenn sie euch in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Ja? Das zweite ist, es ist möglich dadurch, dass man nicht freiwillig flieht, sondern vertrieben wird. Und ihr wisst ja noch, vor ein paar Jahren, als der IS so stark war, haben die radikal die Christen vertrieben aus dem ganzen Gebiet im Mittleren Osten. Und die Christen haben ihr Hab und Gut zurückgelassen. Dann kann es passieren durch den Staat, das ist diese Situation im Hebräerbrief, die Obrigkeit tatsächlich, die eigentlich dafür sorgen sollte, dass unser Hab und Gut geschützt ist, die hat hier in diesem Fall und auch in vielen anderen Fällen in der Kirchengeschichte, ich habe das gerade erst gestern nochmal nachgelesen, das Hab und Gut konfisziert oder hohe Strafzahlungen auferlegt. Und den Leuten irgendwie die Luft abgetreten, die Lebensgrundlage entzogen. Man könnte jetzt sagen, naja, das ist alles aus einer anderen Welt. Ja. Also kommt einem so ein bisschen vor, ja, das hat mit uns nichts zu tun, das ist aus einer anderen Welt. Wann war das letzte Mal in Pfullingen so, wann war das letzte Mal in Reutlingen so, ist schon lange her. Ja. Aber so weit weg ist die Situation nicht, wie wir denken. Vielleicht für uns jetzt hier heute, aber lasst uns an andere Christen denken in anderen Ländern. Vor ein paar Jahren noch in der DDR konnte einem das passieren. Massive materielle Nachteile als Christ. In Rumänien sowieso. Unsere russischen Geschwister haben das teilweise noch erlebt. Und auch für heute ist es noch für viele Christen an der Tagesordnung. Hab und Gut verlieren, um des Glaubens willen. Es gibt aber noch einen vierten Punkt, wie man sein Hab und Gut verlieren kann. Und das deutet uns eine Stelle in der Offenbarung an, nämlich dann, wenn man in einem antichristlichen Wirtschaftssystem nicht mitmacht. Auch eine harte Botschaft, aber Offenbarung deutet das an, dass sowas kommt, ja, in der Endzeit. Ich lege mich jetzt nicht fest, wann das ist, also, aber die Bibel sagt uns das, es kommt eine Zeit, wo man nicht mehr kaufen und verkaufen kann in einem antichristlichen System, es sei denn, man gibt sich hin, indem man sich so ein Zeichen machen lässt, was immer das letztendlich bedeutet. Ist nicht ganz klar im Moment, aber wichtig ist, irgendwann steht eine ganze Generation von Christen vor der Entscheidung, bleibe ich bei Jesus und verliere damit Hab und Gut, weil ich nicht mehr mitmachen kann in diesem System, oder falle ich vom Glauben ab? Ja? Das andere, das fünfte ist, wie man sein Hab und Gut verlieren kann, um Jesu Willen, ist, indem man es freiwillig aufgibt. Ja, das gab es auch immer wieder. Und die Apostel sagen, zum Beispiel in Markus 10, Vers 28, da sagt Petrus zu Jesus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und Jesus sagt, ja, das stimmt doch gar nicht. Nein, das ist tatsächlich so gewesen. Wir haben alles verlassen, stellt euch das vor. Ist auch das, was Jesus ja von dem reichen Jüngling ja gefordert hat. Der ist daran gescheitert. Ja, aber die Jünger sagen, wir haben es tatsächlich gemacht. Und das haben auch diesen Ruf, diesen speziellen Ruf Jesu, der, ich denke nicht, dass der automatisch an jeden ergeht, sofort, ja, aber es kann mal dazu kommen. Aber viele Christen haben das für sich so immer wieder empfunden. Jesus sagt mir, ich soll alles zurücklassen. Auch heute gibt es Leute, die das tun. Und sie geben es freiwillig, um Jesu Willen, auf, was sie haben. Okay, das sind die fünf Punkte, wie man sein Hab und Gut verlieren kann, um des Glaubens Willens. Entweder ich fliehe freiwillig, ich werde vertrieben, der Staat setzt mich unter Druck mit Strafzahlung oder konfisziert mein Eigentum, oder in einem antichristlichen Wirtschaftssystem kann ich nicht mehr mitmachen, oder ich gebe meinen Besitz freiwillig für Jesus auf. So. Aber das ist nicht das, was mich wirklich getroffen hat in dem Vers. Wisst ihr, was mich wirklich getroffen hat, war, dass da steht, sie haben es mit Freude getan. Ich habe gedacht, Herr, das kann doch nicht sein. Ihr habt das mit Freuden erduldet. Also nicht zähneknirschend, nicht gerade so hingenommen und eigentlich dem die ganze Zeit nachgetrauert, sondern ihr habt den Raub eurer Güte mit Freude erduldet. Ich sage, Herr, wie haben die das gekonnt? Und wie haben die das gemacht? Ja, Gott, wie geht das? Ja, und mir fällt dazu gleich eine Stelle ein, wo Jesus sagt, wenn sie uns verfolgen, in Matthäus 5 zum Beispiel, Matthäus 5, Vers 10, also ihr kennt diese Stelle, selig sind die um die Gerechtigkeit willen verfolgt werden, da lesen wir ganz schnell drüber, aber das geht ja noch weiter. Da sagt er, dann in Vers 12, wenn das geschieht, dass Leute euch verfolgen, schmähen und so weiter, seid fröhlich und jubelt, denn es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Und in Lukas 6 sagt er das so, Lukas 6, 22, glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen und wenn sie euch absondern und schmähen, um euren Namen als böse zu verwerfen, um des Menschensohnes Willens. Und dann sagt er, freut euch an jenem Tag und hüpft. Hüpft oder tanzt, ja. Denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso taten ihre Väter den Propheten. Also mir kommt es so vor, als ob die Hebräer, diese Christen dort aus dem Hebräerbrief, das gemacht haben. Ja? Sie haben das mit Freude erduldet. Und das ist stark. Was hat sie dazu bewogen? Wie konnten sie das tun? Und ich denke, der Vers gibt uns eine Antwort darauf, wenn wir den Kontext anschauen. Und zwar heißt der ganze Vers folgendermaßen, der heißt nämlich, denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Also, wenn wir jetzt vor diese Stelle gucken, dann steht, sie haben mit den Gefangenen gelitten. Also bevor es sie selber getroffen hat, möchte ich mal so sagen, haben sie schon das in ihr eigenes Herz mitgenommen. Da gibt es Leute, die werden verfolgt um ihres Glaubens willen. Bevor sie es selber getroffen hat, haben sie gesagt, wir leiden mit unseren Geschwistern, das ist uns nicht egal. Wir nehmen Anteil an anderen, die leiden um ihres Glaubens willen. Und das ist was, denke ich, was wir lernen können von diesen Christen dort. Es war eine Vorbereitung. Ja, sie haben sich selber innerlich schon vorbereitet, haben gesagt, das sind andere Geschwister, denen geht es schlecht und das lässt uns nicht kalt. Und diese Art von Vorbereitung finde ich auch für uns wichtig, weil wir in relativ guten Zeiten leben. Ja. Wie nehmen wir Anteil? Wir nehmen Anteil an Geschwistern, die verfolgt sind, indem wir ihre Geschichten lesen, indem wir ihre Zeugnisse hören, indem wir Kontakt halten, wenn es irgendwie geht, und für sie beten, auch vielleicht finanziell unterstützen. Und ich halte das für was ganz Wichtiges, dass man als Christ, der im Frieden leben darf, Anteil nimmt an Geschwistern, die verfolgt werden. Auch, also ich persönlich, ja, lese auch wirklich Geschichten von Christen, die gelitten haben, die auch im Gefängnis waren. Nicht nur Bonhoeffer, sondern auch andere Leute. Und da gibt es viele Zeugnisse und die sind unwahrscheinlich inspirierend. Ja? Die sind unwahrscheinlich herausfordernd, aber das tut was in unserem eigenen Herzen, wenn wir Anteil nehmen daran. Und einer meiner großen Helden, ein Mann, den ich sehr mag und sehr schätze, das ist Richard Wurmbrand. Der war Pfarrer in Rumänien und hat lange Jahre im Gefängnis gesessen dort. Und er hat eine unwahrscheinliche Tiefe, hat sehr viel Schlimmes erlebt, aber auch sehr viel Herrliches erlebt in diesen schlimmen Umständen. Und eine unwahrscheinliche Liebe zu den Menschen kommt immer raus bei ihm, in all dem Schlimmen, was er erlebt hat. Und er sagte, es war für ihn ganz wichtig, als Vorbereitung für das, was Gott ihm dann zugemutet hat, dass er Geschichten von christlichen Märtyrern gelesen hat. Und ich habe irgendwann mal gesagt, das mache ich auch. Die Geschichten sind nicht immer angenehm, aber sie inspirieren unwahrscheinlich diese Liebe zu Jesus und die Herrlichkeit, die da durchleuchtet an manchen Stellen. Das ist eine andere Qualität. Ja? Und mir fällt gerade eine Geschichte ein, die muss ich euch unbedingt, fällt mir jetzt gerade spontan ein, gibt es eine Geschichte, eine Märtyrergeschichte, erzähle ich euch jetzt. Ganz frühe Christen, die wurden von den Römern verfolgt und die wurden im Winter auf einen zugefrorenen See gesetzt, eine Gruppe von 10, sage ich jetzt, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es waren, 10 Christen wurden auf den See gesetzt, im Winter, nackt ausgezogen. Und dann wurde ein Feuer angezündet am Ufer und die Soldaten haben denen gesagt, wenn ihr euren Glauben aufgebt, dann dürft ihr ans Feuer kommen. Ja? Und so saß diese Gruppe von Christen auf diesem See und war am Erfrieren. Und die Soldaten haben immer wieder gerufen, kommt doch hier ans Feuer, gebt euren Glauben auf und kommt hier ans Feuer. Und irgendwann, gegen Morgen, war einer aus dieser Gruppe, der es nicht mehr ausgehalten hat und ist aufgestanden und ist an das Feuer gegangen. Ja? Und in dem Moment springt einer von diesen Soldaten auf, reißt sich die Kleider vom Leib und geht zu den Christen und setzt sich dazu und sagt, ich sterbe mit. Und dann sagen die, warum? Dann sagt er, guck doch da oben in den Himmel die Vision. Und da haben alle gesehen, da sind 10 Kronen, es sind da erschienen, ja. Und der eine von den Christen war aufgestanden, war ja dann zum Feuer gegangen und da hat der Soldat gesagt, dann hole ich mir diese Krone. Und ist auf den See gegangen, auf den zugefrorenen See, ist mit den anderen Christen gestorben. Also ihr könnt jetzt sagen, ja, was für eine fürchterlich morbide Geschichte. Mich persönlich inspiriert es sehr, dass ich sage, ja, der Blick in die Ewigkeit ist so wichtig. Und das sehen wir, das ist das Zweite, was die Christen damals inspiriert hat. Nämlich der Vers geht ja so weiter. Ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet. Warum? Weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Ihr wisst, ihr habt eine bessere und bleibende Habe. Ja, so wie dieser Soldat diese Vision von dieser Krone gesehen hat. Und das ist was, was eigentlich der Schlüssel ist zum Verständnis von diesem ganzen Satz. Christen haben eine andere Sicht auf diese Welt, die über diese Welt rausgeht. Und das hat viele Christen durch alle Jahrhunderte inspiriert, Opfer zu bringen, Leiden auf sich zu nehmen und Dinge zu tun, die man normalerweise nicht tut. Ja? Und weil sie wussten, da gibt es mehr. Da gibt es erstmal eine Rettung, die ich zu bringen habe, aber da gibt es auch für mich was viel Größeres zu gewinnen. Und übrigens hat Jesus auch diese Vision gehabt. Wir hatten ja zwei Gottesdienste, wo diese Stelle aus dem Philipperbrief war, dass Jesus alles Gute verlassen hat. Warum hat er das gemacht? Um der vor ihm liegenden Freude willen hat er das erduldet. Ja? Er hat das Kreuz erduldet, weil er dahinter geschaut hat und hat gesehen, da kommt was anderes. Ja? Und dieser Blick ist, glaube ich, für uns Christen wichtig, dass wir sehen, es geht nicht nur um diese Erde. Und mein Gefühl ist ein bisschen, dass wir in den letzten 20, 30 Jahren als Christen den Blick ganz stark auf das Hier und Jetzt gewendet haben und das Evangelium eigentlich fast nur noch, da geht es um Hier und Jetzt, um meine Heilung, um mein Wohlergehen, um meine innere Heilung, um meinen Frieden, um meine Vergebung. Und diese Dinge sind alle wichtig. Das sind ganz wichtige Aspekte vom Evangelium, aber das ist nicht alles. Ja? Und ich sehe, dass die Christen durch alle Jahrhunderte viel stärker diesen anderen Blick hatten in die Ewigkeit. Und ich glaube, das ist was ganz arg Wichtiges, was wir zurückgewinnen müssen, dass wir sagen, ja, wir schauen über dieses Leben hinaus und haben diesen Blick. Wir wissen, da gibt es eine bessere und bleibende Habe. Und immer wieder will Jesus auch unseren Blick dorthin ziehen und sagt, was hilft dem Menschen, wenn er sein Leben gewinnt hier und damit seine Seele verliert? Das bringt uns gar nichts. Aber wenn wir unser Leben verlieren, dann werden wir es gewinnen. Und das ist realer als Hab und Gut. Ja, realer als unser Besitz hier und realer als das, was uns hier passieren könnte. Damit ist das nicht klein geredet, aber trotzdem ist es so. Und diese Christen wussten das, sie haben das in ihr Herz aufgenommen, haben darüber nachgedacht. Wichtig ist, das kommt nicht von selber. Man muss darüber nachdenken. Man muss sich dem aussetzen. Man muss sich damit beschäftigen und sagen, wo ist mein Herz zu Hause? Und für mich ist es so, jetzt diese Zeit, in der wir leben, auch kommt mir so vor, als ob Gott auch eine Anfrage an unser Herz stellt. Worauf haben wir uns bisher verlassen? Was ist uns wichtig? Was sind unsere Prioritäten? Und wo sind wir zu Hause? Ja, was ist letztendlich wichtig? Und das kann uns auch helfen, darüber nachzudenken jetzt, was die Christen damals erlebt haben und auch viele Christen heute. Ich möchte schließen mit einem Vers, ein Liedvers von einem Freund von mir. Er ist schon lange tot. Ich bin nämlich ein großer Freund von Gerhard Terstegen. Vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört. Übrigens ist das nicht der Fußballer, sondern das ist ein, da gibt auch einen Terstegen, ja, aber der ist nicht gemeint, sondern es ist ein christlicher Mystiker und Erweckungsprediger aus dem 18. Jahrhundert. Der hat viele bekannte Lieder geschrieben. Und eine bekannte Liedzeile, die hat mir meine Mutter als kleiner Junge am Bett immer vorgesungen. Und die geht folgendermaßen. Da heißt es, ein Tag, der sagt's dem anderen. Mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, du Schöne, mein Herz an dich gewöhne. Mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Meine Mutter hat mir das als kleiner Junge vorgesungen. Und ich weiß noch, wie ich zu meiner Mutter immer gesagt habe abends, Mama, sing mir das Lied von der schönen Ewigkeit. Das hat mir meine Mutter später erzählt. Ich habe mir irgendwie unter dieser Ewigkeit eine schöne weiße Frau vorgestellt. Und ich wollte immer dieses Lied hören als kleiner Junge, von dieser schönen Ewigkeit. Und ich finde diesen Vers unwahrscheinlich stark. Ein Tag, der sagt es dem anderen, also jeder Tag sagt es dem anderen, mein Leben sei ein Wandern, wohin? Zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, du Schöne, mein Herz an dich gewöhne. Mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Ich gewöhne mein Herz an den Ort, wo mein Jesus ist. Ich gewöhne mein Herz an den Himmel. Ich gewöhne mein Herz an eine bessere, bleibende Habe, so wie es hier steht. Ich gewöhne mein Herz daran, da gibt es was anderes, wo ich zu Hause bin. Das heißt nicht, dass ich mich aus der Welt zurückziehe. Versteht mich nicht falsch. Ja? Das haben die Christen eigentlich nie gemacht. Und trotzdem war ihr Herz gewöhnt an diesen Ort. Und das hat sie befähigt, mit Freuden den Raub ihrer Güter hinzunehmen, als es darauf ankam. Dieses Gewöhnen an die Ewigkeit, das kann uns Trost geben, Sicherheit geben, Mut geben, ja sogar Kühnheit geben und eben auch Freude geben, selbst dann, wenn es mal eng wird und mal heiß wird. Und ich denke, es ist eine gute Zeit jetzt, über solche Dinge nachzudenken. Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du eine Wohnung für uns bereitest, eine schöne Ewigkeit. Und wir haben überhaupt noch gar keine Kategorien zu erfassen, was das bedeutet. Aber wir können lernen von unseren Geschwistern, die ihr Herz daran gewöhnt haben, die ihren Blick darauf gerichtet haben. Jesus, und das bitte ich für mich selbst, dass mein Herz sich daran gewöhnt. Und wenn es darauf ankommt, dass ich gehen lasse, was ich nicht halten kann. Dass ich loslasse, was ich doch nicht besitzen kann. Um dir nachzufolgen, weil ich weiß, ich habe einen besseren Besitz. Auch mal Nachteile zu erdulden, die vielleicht kommen in der Zukunft. Jesus, ich bete, dass du uns vorbereitest, dass wir unser Herz daran gewöhnen. Und ich bete um deinen Segen für jeden Einzelnen, der das heute Morgen hört. Amen.